In der heutigen Folge Flutlicht an ist meine Gästin Katrin Rafalski. Bei der EM im Sommer in der Schweiz gehört sie zu den Video-Match-Officials. Wir sprechen darüber, worauf sie sich besonders freut und blicken auf ihre beeindruckende Karriere. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 102 von Flutlicht an. Zwei Folgen haben wir noch bis zur Sommerpause, aber keine Pause macht der Fußball. Da ist im Sommer nämlich die EM in der Schweiz. Und eine, die für Deutschland dabei sein wird, ist Katrin Rafalski. Herzlich willkommen.
Hallo Mara, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich total, dass du da bist und lass uns vielleicht mal mit dem Aktuellen einsteigen. Wie erfährst du eigentlich das und in welcher Rolle du bei so einem Turnier dabei bist?
Die UEFA nominiert die Schiedsrichterinnen, die Assistentinnen und die Videoassistenten in dem Fall und die persönliche Einladung geht dann jedem Teilnehmer per E-Mail von der UEFA zu. Und bei so großen Endturnieren ist es eigentlich immer so, dass es einen Videocall gibt mit allen Nominierten. Und da wird dann die offizielle Einladung an alle Teilnehmer ausgesprochen und nochmal zur Turnierteilnahme ein Glückwunsch überbracht.
Und meldest du quasi vorher an, ob du überhaupt bereitstündest für das Turnier? Weil könnte ja, also ich meine es jetzt eher unwahrscheinlich, weil man sich ja sicherlich auch darüber freut, dass man dann dabei ist. Aber könnte ja auch sein, dass aus irgendwelchen Gründen es bei dir jetzt partout nicht ginge im Sommer.
Genau, also für solche Turniere oder für uns Schiedsrichter gibt es Terminpläne. Wir leben im Prinzip nach dem DFB-Spielplan und nach den internationalen Spielplänen. Und jeder Tag, an dem wir uns nicht frei melden, sind wir im Prinzip verfügbar. Das heißt, wenn ich weiß, am Tag XY oder in einer bestimmten Zeit, wenn ich vielleicht einen Urlaub plane, melde ich mich in den jeweiligen Kalendern ab, sodass die UEFA, die FIFA und der DFB weiß, dass ich in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung stehe.
Ah, spannend. Und du bist als VAR dabei. Es ist keine Schiedsrichterin und keine Assistentin aus Deutschland auf dem Platz dabei. Inwieweit ist das für euch als Gesamtteam vielleicht auch eine Enttäuschung?
Korrekt. Christian Dingert und ich, wir sind als aus Deutschland die Vertreter im Videokeller und ja, es ist natürlich schade, dass wir keine Schiedsrichterin und Assistentin haben, die wir auf dem Feld mit unterstützen können, weil für uns ist es natürlich auch total schön, wenn wir dann mit den uns vertrauten Personen aus dem eigenen Land auch zusammenarbeiten. Dann während dieser ganzen Zeit, in der man da ist, ist es natürlich immer schön, wenn man dann, also wir sind ja auch alle befreundet, wenn man die Zeit auch mit den Leuten, die man dann besonders gut kennt, verbringt. Und es schafft natürlich auch eine gewisse Vertrautheit. Ja, ich bin selbst auch sehr traurig, dass Riem oder Fabienne nicht nominiert wurden. Oder auf der Shortcut-List für die Assistentin stand noch die Dani Göttlinger. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die man leider nicht beeinflussen kann. Und ganz viele Faktoren, die da oftmals zusammenspielen. Und warum, wieso, welche Entscheidungen getroffen werden, ist dann leider so, dass wir da keinen Einfluss drauf haben und die dann so hinnehmen müssen.
Ja, ist natürlich gerade jetzt auch bei dem Turnier vor der Haustür irgendwie insgesamt ein bisschen schade und glaube ich auch was eine gewisse Verwunderung hervorgerufen hat. Wir kommen auf so die verschiedenen Rollen im Laufe des Podcasts nochmal, was mich jetzt vor der EM mal noch interessieren würde. Du musst dich ja sicherlich auf so einen Einsatz bei einem Turnier auch vorbereiten. Also auch dadurch, dass du mit anderen KollegInnen zusammenarbeitest, jetzt eben abgesehen von Bastian Dingert als normalerweise in Köln seid ihr ja aktuell. Aber gleichzeitig ist es ja sicherlich auch eine ganz andere Vorbereitung als früher als Assistentin auf dem Feld, wo es ja mehr so um das Körperliche geht. Wie kann man sich so eine Turniervorbereitung vorstellen?
So ein Turnier bereitet man jetzt nicht speziell vor, sondern man bereitet das ja über einen längeren Zeitraum vor. Das heißt, ich bin jetzt seit 2 Jahren, bin ich VAR und habe regelmäßig Einsätze in Köln, werde in der ersten und zweiten Bundesliga eingesetzt, war jetzt international schon bei 3 Spielen als Videoassistentin mit unterwegs, unter anderem bei Fabienne Michel. Wir waren zusammen bei einem Spiel. Und dann ist es so, dass ich mich natürlich, es gibt verschiedene Trainingstools, die wir nutzen können, die wir auch national nutzen vor jedem Spieleinsatz. Und natürlich immer das aktuelle Tagesgeschehen im Auge behalten und aus Situationen, die passieren, lernen.
Ist es denn so, dass man sich inhaltlich vorbereitet vor jedem Spiel? Also, wenn man so denkt, verschiedene Teams haben verschiedene Taktiken, man weiß dann vielleicht, worauf man besonders irgendwie achten muss. Also, weil diese vielleicht ganz kurz als Einschub, wir haben uns ja persönlich kennengelernt, eben in Köln im Keller bei einem Workshop, der da für sportjournalistische PodcasterInnen angeboten wurde. Und ich fand das schon krass, wenn man mal selber vor diesem Schirm sitzt und sieht. Natürlich weiß man, wie viel beim Fußball irgendwie so gleichzeitig passiert, aber wenn man das eben auf diesen zig Kameras irgendwie beobachtet, du musst ja wahrscheinlich dir schon so deine Anhaltspunkte vorher irgendwie schaffen, worauf du besonders achtest, oder? Du kannst ja nie wirklich alles gleichzeitig im Blick haben.
Dafür habe ich ja noch einen Assistenten, der mir mit zur Seite steht, weil ich natürlich nicht bei bis zu 48 Kameras alles im Blick haben kann. Aber es ist schon so, dass meine Spielvorbereitung im Prinzip, je nachdem, wann das Spiel ist, ob es Freitag oder Samstag, Sonntag ist, beginnt meine Spielvorbereitung entweder Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, so dass ich mich damit beschäftige, wie spielen die Mannschaften. Es gibt einen Match Report, den schaue ich mir natürlich an. Dann ist es wichtig zu wissen, was ist vielleicht letzte Woche passiert. Gab es vielleicht mal eine kritische Entscheidung? Jetzt nicht, dass mich das beeinflussen würde, aber für mich ist es natürlich wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Oder welcher Spieler hat vielleicht schon, bei welchem Spieler steht die 5. gelbe Karte an? Oder welcher Spieler ist jemand, der insgesamt sehr robust spielt? Welches sind die kopfballstarken Spieler bei Standards oder bei Freistößen, gibt es Spieler, die im Abseits stehen und blocken. Das sind natürlich alles Dinge, auf die ich mich auch vorbereiten muss, weil ich mich im Spiel nicht überraschen lassen möchte. Und von daher ist es so, dass ich eigentlich jedes Spiel auch akribisch mit vorbereite.
Und wenn ihr jetzt bei so einem Turnier seid, ist euer personelles Setup, sag ich mal, so wie auch in Köln, also dass ihr da zu viert sitzt, kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Genau, wir sitzen auf jeden Fall vor der Workstation zu viert und es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass es noch einen VAR-Supervisor gibt. Das heißt, das ist noch jemand, der hinter uns steht und das Ganze so ein bisschen aus der Ferne betrachtet, mit einem Weitblick, der quasi dann alle Monitore auch noch mal mit auf dem Schirm hat. Und wenn jetzt irgendwie eine Entscheidung total aus dem Ruder läuft oder wir absolut auf dem Holzweg sind, hat der die Möglichkeit auch nochmal mit einzugreifen und zu sagen, wir müssen jetzt auf die Entscheidung gehen oder schau dir das und das nochmal an, so dass wir da quasi eine Person mehr sind, wie wir aktuell in Köln sind.
Und ist dann Amtssprache quasi Englisch, wenn ihr bei der UEFA unterwegs seid? Oder guckt ihr danach einfach, wer sind die 4 Personen oder 5, die da sitzen und stehen?
Ja, also meistens ist es ja so, dass die Teams, dadurch, dass wir ja nicht so viele Leute aus einem Land sind oder die gleiche Sprache sprechen, ist es einfacher, wenn man dann komplett auf Englisch spricht. Was natürlich sein kann, dass wenn mein Operator und derjenige, der neben mir sitzt oder wenn ich diejenige bin, die dann AFA ist, oder einfach gesagt, wenn Christian und ich zusammenarbeiten, ist es so, dass wir natürlich auch auf Deutsch sprechen können, wenn wir einen deutschen Operator haben, was es dann so ein bisschen einfacher macht, auch in der Kommunikation, Dinge vielleicht einfacher auszudrücken sind, weil die Abläufe uns geläufiger sind und es rutscht einem, also man muss nicht so viel nachdenken, weil man einfach nur in seiner Landessprache spricht. Sobald aber jemand im Team mit dabei ist, der unsere Sprache nicht spricht, wird immer Englisch gesprochen, dass jeder zu jeder Zeit alles versteht.
Ist das eigentlich bei so einem Turnier nochmal eine andere Situation, auch dahingehend, dass du weißt, je weiter das deutsche Team kommt, desto weniger weit kommst du? Entsteht dadurch so eine Zwickmühle?
Ist mir vollkommen egal, weil ich bei jedem Spiel der deutschen Mannschaft eigentlich mit Deutschland-Trikot vorm Fernseher sitze und mich freue, wenn die Mädels gewinnen. Und da steht, glaube ich, auch mein Nationalstolz vor dem eigenen Erfolg, weil ich noch nie jemand war, der gedacht habe, die Deutschen müssen ausscheiden, damit ich irgendwo einen Profit schlagen kann, sondern es geht einfach um das große Ganze und Deutschland möchte deutsche Fußballerinnen im Finale sehen und so ist es für mich auch. Ich freue mich, wenn wir Europameister werden und dann bin ich genauso happy, wie wenn ich jetzt ein Spiel mehr oder weniger mache.
Das heißt, wenn du wählen könntest zwischen den Schlagzeilen, Deutschland wird Europameisterin oder Katrin Rafalski greift im Finale entscheidend klug ein, dann würdest du dich für die erste entscheiden.
Ich will so eine Schlagzeile überhaupt gar nicht haben. Ich bin froh, wenn niemand über mich spricht und wenn ich im Hintergrund bleiben kann. Und ich möchte überhaupt gar nicht eingreifen, weil das würde immer bedeuten, dass vielleicht mein Team auf dem Feld einen Fehler gemacht hat. Und ich möchte, dass alle Entscheidungen richtig sind. Und natürlich, wenn ich eingreifen muss, greife ich ein. Aber am liebsten ist mir, wenn man gar nicht über mich spricht nach der EM.
Ist das tatsächlich, also weil du bist jetzt nicht die erste schiedsende Person, mit der ich irgendwie spreche, die das so betont, ist das was, was dir sehr bewusst war, als du in diese Rolle auch reingewachsen bist? Also, dass du gerne dich vielleicht dann auch eher im Hintergrund hältst oder so dieses mit dem, wenn man nicht über einen Schiri oder die Schiedsrichterin spricht, dann ist das Spiel halt eben besonders gut gelaufen? Oder ist das was, was man in dieser Rolle vielleicht auch so ein bisschen entwickelt?
Ich glaube, das ist also so ein Mix aus beiden. Das sind Dinge, die sich entwickeln und es gibt ja auch Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, denen eher die Schiedsrichterrolle liegt. Es gibt welche, denen liegt eher die Assistentenrolle. Es gibt hervorragende Schiedsrichter, die sich aber in der VAR-Rolle überhaupt gar nicht wohlfühlen. Ich glaube, das sind einfach Dinge, in die man im Laufe der Jahre reinwächst und man wird erfahrener, man wird älter, man macht gewisse Erfahrungen und ich glaube, sowas ist einfach was sich entwickelt und nicht, wo man sagen kann, ich bin mit der oder der Denke damals in mein Schiri-Leben gestartet, sondern ich freue mich immer, wenn alle ins Ziel kommen und ich glaube, ich war schon immer ein Teamplayer und mir war es immer wichtig, dass jeder bei uns beim Turnier die Leistungsprüfung schafft. Wenn ich zurückdenke, als ich in 2010 bei der U20-WM in Deutschland als Reserve Assistant war, dann war meine Chance eigentlich nur die Möglichkeit, ein Spiel zu bekommen, wenn eine der Assistenten die Leistungsprüfung nicht schafft. Aber mein Gedanke, als ich dahin gefahren bin, war niemals, ich wünsche mir, dass da jemand durchfällt, sondern ich hoffe, dass es alle schaffen und vielleicht habe ich ja Glück und rutsche trotzdem irgendwie rein.
Ist so ein bisschen eine ähnliche Thematik, finde ich, wie bei TorhüterInnen, die ja auch eigentlich im Verlauf der Saison dann nur reinrutschen können, wenn eben dem ursprünglichen Stammtorhüter irgendwas passiert, was man sich ja auch nicht wünscht.
Absolut.
Genau, aber wenn wir über dieses Reinwachsen vielleicht mal sprechen, du hast als Mädchen früher selbst auch Fußball gespielt, ne? Und wenn ich das richtig weiß, im Mittelfeld und als Torhüterin, wann hast du denn.
Torhüter und Linksaußen.
Ja, naja, ist doch.
Merkst du was?
Ja, aber wann hast du denn gemerkt, dass du als Schiri tatsächlich mehr Spaß hast?
Ich hab das schon immer gern gemacht und habe das anfangs so nebenbei gemacht. Dann war es so, dass wir mit unserer Mannschaft aufgestiegen sind in die Oberliga und ich habe irgendwie für mich so einen Wandel durchgemacht, dass ich angefangen habe, mehr zu trainieren. Ich war leistungsorientierter, habe angefangen, so ein bisschen auf Langstrecke zu trainieren und wurde dann immer fitter. Und wer weiß, wo ich herkomme, ich komme von so einem Dorfclub und da war es halt so, da war halt das Radler nach dem Spiel auch ein fester Bestandteil und ich hatte dann irgendwann gar keine Lust mehr darauf und wollte mich weiterentwickeln. Und eine Mitspielerin von uns hat damals den Sprung in die Frauenbundesliga geschafft und dann hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht und ich habe gedacht, boah, cool, ich werde das als Spielerin nie schaffen, aber vielleicht schaffe ich das ja als Schiri. Und dadurch, dass ich, sage ich mal, diesen Wandel gerade durchgemacht habe, dass ich relativ fit war, war es dann so, dass ich nie ein Problem hatte mit einer Leistungsprüfung. Und das heißt, die Eintrittskarte für mich war eigentlich nie ein Problem, weil ich keine Angst hatte, dass ich da durchfallen könnte. Und so ein bisschen Fußballgespür hatte ich auch. Und dann war das mehr oder weniger ein Selbstläufer, dass ich mich da relativ schnell reinentwickelt habe. Und der Spaß kam dann immer mehr mit dem Erfolg und mit der Gemeinschaft. Jeder denkt immer, Schiedsrichter sind Einzelsportler, aber wir haben eigentlich eine total coole Gemeinschaft und ein sehr gutes und wertschätzendes Miteinander und da passt jeder auf den anderen auf. Und wenn man dann im Gespann unterwegs ist, dann fährt man ja auch im Team los und das war irgendwas, was mich gereizt hat und dann, ja, hab ich da so meine neue Berufung gefunden.
Ja, finde ich total spannend. Also auch wirklich diese Betonung des Teamgedankens, dass du bist ja keine, hast du ja selber gerade schon gesagt, mit dem Thema im Hintergrund halten, die jetzt andauernd Interviews gibt. Aber wenn es so ist, dass man mal Interviews mit dir liest, dann ist das eigentlich was, was immer auftaucht. Also dieser Hinweis darauf, dass Schiris eben auch hier in einem Team unterwegs sind. Und den Blickwinkel finde ich eigentlich total gut, weil ich glaube, das ist eben oft nicht die Perspektive von außen. Was mich mal interessieren würde, wie sehr erinnerst du dich denn an die Anfänge? Weil du warst ja noch eine Teenagerin und also ich stelle mir das schon ja auch so ein bisschen so overwhelming vor. Man steht da auf dem Feld und um einen rum rennen irgendwie 22 Personen und man soll plötzlich dieses Spiel leiten und alles im Blick haben. Hast du anfangs auch so Momente gehabt, wo du so dachtest, boah, okay, nee, das ist es irgendwie doch nicht, das kriege ich nicht hin? Oder war da so ein Selbstvertrauen von Anfang an?
Nee, das hatte ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich, also dadurch, ich habe am Anfang auch nur Jugendspiele gepfiffen und dann mit zunehmendem Alter ich habe mir bei allem relativ viel Zeit gelassen und bin mit zunehmendem Alter dann erst in diese Seniorenspiele mit eingestiegen. Deswegen habe ich immer das Gefühl gehabt, während der ganzen Zeit, in der ich das gemacht habe, dass ich in jede neue Spielklasse reingewachsen bin und dadurch habe ich mir immer selbst genug Zeit gegeben, mich zu entwickeln und ich hatte niemals das Gefühl, das ist jetzt gerade zu viel für mich oder ich komme damit nicht klar. Das Einzige, was ich so also diese FIFA-Zeit, ich bin dann 2010 auf die FIFA-Liste gekommen und mein erstes Turnier nach 4 Monaten war dann die Weltmeisterschaft U20 im eigenen Land. Und wenn ich dann so zurückdenke, in 2011 mit Bibi das Finale gehabt, in 2012 das Olympische Finale gehabt, in 2013 das DFB-Pokalfinale der Frauen gepfiffen und dann in 14 ging es weiter mit der U20 WM und es kam irgendwie von Jahr zu Jahr ein Turnier und es gab einen Moment, wo ich dann mal da gesessen habe und habe gedacht, wie krass das eigentlich ist, dass ich in meinen ersten Jahren schon die größten Erfolge gefeiert habe und hatte aber nie Zeit, das so wirklich zu realisieren, weil man gar keine Zeit hatte, so richtig durchzuatmen, weil immer wieder was Neues kam. Man ist von einem Turnier nach Hause gekommen, dann ist man vielleicht in der Männerklasse eine Stufe aufgestiegen, weil es alles lief und diesen Flow konnte ich über die ganzen Jahre irgendwie mitnehmen und deswegen war ich nie überfordert, hatte nie das Gefühl, dass irgendwas zu schnell geht und es kam immer alles zur richtigen Zeit.
Das klingt sehr, sehr positiv und schön. Und du hast jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Also du hast ja tatsächlich eine beeindruckende Karriere hingelegt, hast ab 2006 in der zweiten und ab 2007 in der ersten Liga gepfiffen. 2010 hast du gerade schon gesagt, wurdest du FIFA-Schiedsrichterin, hast dann eben die beiden Heimturniere mitgemacht, hast bei den Männern bis zur zweiten Liga gewunken, wie du es selber auch immer so schön nennst, und bis zur dritten gepfiffen. Hat sich das und die Finals, hast du gerade schon angesprochen, die da unter anderem dabei waren, die großen Turniere natürlich. Hat sich das neben dem, was du jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast, von so einer organischen Entwicklung schon auch aus einem Ehrgeiz heraus entwickelt? Oder ist Ehrgeiz nicht so ein Motor bei dir?
Ich bin absolut ehrgeizig und ich möchte immer, ich bin auch so ein Zahlenfreak. Wenn ich Wenn ich einen Halbmarathon laufe, möchte ich beim nächsten Halbmarathon mindestens eine Sekunde schneller sein. Und das ist natürlich schon so, dass ich für mich, ich habe an mich selbst einen ganz, ganz hohen Anspruch. Und ich war immer jemand, der im Prinzip seine Hausaufgaben gemacht hat, weil ich natürlich weiß, dass ich habe diese Möglichkeit bekommen, dass ich Schiedsrichterin in der dritten Liga und Assistentin in der zweiten Liga bei den Männern sein durfte. Und ich wurde damals da rein nominiert, weil ich jeweils in meiner Leistungsklasse die Beste war. Und ich wollte natürlich niemals dass in der Zeitung steht, Rafalski macht groben Abseitsschnitzer, weil sie nicht auf der Höhe war. Also man kann natürlich falsche Entscheidungen treffen, aber ich wollte niemals in die Situation kommen, dass ich nicht alles dafür getan habe, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ich da sein darf. Und ich glaube, das ist auch was die Jungs mir über die ganze Zeit immer total hoch angerechnet haben und dass ich einfach immer eine von denen war. Also da war vollkommen egal, dass Katrin Rafalski eine Frau ist, sondern ich war während dieser gesamten Zeit einfach eine von denen. Egal beim Leistungstest, die haben dann keine Rücksicht genommen. Wir haben uns gegenseitig geholfen, wir haben uns angestachelt. Manchmal gab es vielleicht den einen oder anderen von den Jungs, den ich mitziehen konnte. Und im Spiel war das auch so. Man hat sich immer gegenseitig geholfen und man hat in dieser Zeit einen ganz hohen Respekt voneinander gehabt. Und das ist was mich unheimlich fasziniert an dieser Zeit, die ich hatte und an diesen Dingen, die ich erleben durfte.
Ist es denn so, also der Eindruck von außen ist ja schon der, es gibt einen sehr starken Fokus auf die Frage, pfeift oder winkt eben eine Schiedsrichterin auch bei den Männern. Ist das was für dich selber auch eine besondere Bedeutung hatte, im Sinne von da etwas erreicht zu haben, oder ist das eine Fokussierung, die vielleicht manchmal auch einfach nervt?
Ich wollte nie besonders sein. Ich wollte, dass man mich einfach behandelt wie jeden anderen auch. Es gab mal die Situation, dass wir bei einem Lehrgang begrüßt wurden, liebe Katrin, liebe Schiedsrichter. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, aber ich bin doch auch eine Schiedsrichterin. Also bitte stellt mich nicht besonders heraus, weil ich möchte einfach ein ganz normaler Teil dieser Gruppe sein und ich möchte nicht speziell behandelt werden. Ich hatte, als ich zweite Liga gewunken habe oder dritte Liga gepfiffen habe, habe ich zum Glück niemals negative Erfahrungen gemacht. Und auch bei den Spielern war es nie so, dass da jemand gesagt hat, oh, wie blöd, da kommt jetzt die Rafalski. Die haben immer höflichkeitshalber gefragt, ob ich eine extra Kabine haben möchte, ob wir uns getrennt umziehen wollen. Also das ist so eine, das ist total anständig gewesen und das hat man uns immer auch bereitgestellt. Und alles andere war es aber so, dass man mich da niemals besonders herausgestellt hat.
Ich kann mir das total gut vorstellen, dass man das selbst in dieser Rolle nicht möchte. Gleichzeitig muss man aber ja schon festhalten, dass eben in den letzten Jahren kaum Frauen aufgestiegen sind in die Männerligen, dass man mal dachte, mit Bibiana Steinhaus ist da vielleicht so ein kleiner Durchbruch erreicht und durch diesen Durchbruch passiert dann mehr, aber so sehr viel ist letztlich bislang nicht passiert. Hast du eine Erklärung dafür?
Also ich kann ja immer nur für mich sprechen. Also ich weiß, warum ich nicht in der ersten Liga war. Das war nicht so, dass man gedacht hat, man möchte Katrin nicht aufsteigen lassen, weil sie eine Frau ist. Es war einfach so, dass ich immer mal wieder einen Fehler mit drin hatte, der natürlich durch Bilder auch bildlich belegbar war. Und es gab andere, die waren besser als ich. Und ich für mich habe dann auch irgendwann mal mir die Frage gestellt, würde ich es schaffen, gegen einen Bundesligaspieler im Laufduell zu gewinnen? Und ich wüsste gar nicht, ob ich genau dieser Sache, ob ich das geschafft hätte. Also Frauen haben natürlich physisch andere Voraussetzungen. Als Assistentin ist es, oder als Assistent ist die Sprintfähigkeit nochmal besonders wichtig. Und wenn ich sehe, dass es Bundesligaspieler gibt, die mit 35 km/h in der Spitze über den Platz marschieren, weiß ich gar nicht, ob ich das geschafft hätte. Und dann ist es natürlich schwierig. Natürlich schafft das auch nicht jeder Mann, aber wie gesagt, meine Leistungen waren jetzt nicht so herausragend, dass ich gesagt hätte, man hätte mir da einen Weg verbaut, sondern alle Entscheidungen, die man getroffen hat, die waren für mich immer nachvollziehbar. Und wenn jemand aufgestiegen ist, der dann vor mir stand, dann war das für mich auch nie so, dass ich gedacht hätte, warum steigt der jetzt auf und ich nicht, sondern ich wusste eigentlich immer, woran es lag.
Und so als Gesamtthema, ist das was, was du für dich irgendwie beobachtest, oder ist das was, wo du tatsächlich dann auch sagst, das ist für mich nicht so spannend, ob jetzt irgendwie insgesamt mehr Frauen da pfeifen? Also, weil es ist ja schon auch ein Unterschied, ob man jetzt sagt, da wurde aktiv was verbaut. Das würde ich jetzt also von außen sowieso nicht unterstellen, oder ob es vielleicht auch so ist, dass man dann vielleicht auch speziell fördern muss, weil es einfach nicht das Gewohnte auch ist, dass Frauen da weiter noch aufsteigen oder dass mehr Frauen auch bei den Männern pfeifen oder winken.
Aber das machen wir ja. Also es wird gezielt gefördert. Es gibt alle FIFA-Schiedsrichterinnen sind zum Beispiel im Perspektivkader und können sich über den Perspektivkader qualifizieren für die nächsthöhere Spielklasse. Also in dem Fall dann Perspektivkader sind Regionalliga-Schiedsrichter, die für den Anstieg in die Liga anstehen. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die man da erfüllen muss und unter anderem die körperliche Leistungsprüfung. Und grundsätzlich ist es so, dass der DFB die Türen geöffnet hat für die Frauen und man muss eigentlich nur durch die Tür durchgehen, wenn man seine Hausaufgaben konstant erfüllt. Und mit Fabienne Michel haben wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, die das bestens genutzt hat. Die ist auch über diesen Perspektivkader in die dritte Liga aufgestiegen, beweist sich da jetzt schon im zweiten Jahr sehr gut, macht eine ganz tolle Arbeit dort. Und Daniela Göttlinger ist als Assistentin in der dritten Liga und von daher, der Weg ist eigentlich offen und wir brauchen jetzt die Mädels, die ausgebildet genug sind, die willig sind, die beruflichen Voraussetzungen vielleicht dafür haben, um durch die Tür durchzugehen. Und dann ist es aber so, dass der DFB uns eigentlich bei allem unterstützt.
Ja, also ich will auch gar nicht das Thema quasi totreiten. Ich finde es halt spannend. Also du hast jetzt Fabienne Michel irgendwie gerade noch erwähnt. Das ist natürlich so, dass man ja also du hast als Frau im Fußball, das geht ja nicht nur euch auf dem Platz so, das geht ja mir als Journalistin im Fußball eigentlich nicht anders. Man hat auf der einen Seite das Bedürfnis, es nicht zum Thema zu machen, auf der anderen Seite wird es ja aber auch immer wieder als Thema an einen herangetragen. Also wenn man jetzt beispielsweise bei Fabienne Michel auf die Gesänge der Essen-Fans schaut, die sie da fürchterlich irgendwie diskriminierend beleidigt haben, sprich, du hast ja, wenn du als Schiedsrichterin auf dem Feld stehst, auch Themen, die die männlichen Kollegen so nicht haben, die werden natürlich auch mal beleidigt oder denen werden irgendwelche Sachen hinterhergerufen, aber es hat halt eben noch mal eine andere Dimension. Ich fand es jetzt zuletzt total spannend. Taja Wester war ja hier auch im Podcast neulich und die hat ja zu Schiris geforscht und gerade auch zu dem Thema, dass Frauen eben durchaus anfangen und auch durchaus mit Förderung eben weiterkommen, aber dass Frauen dann eben auch eher aufhören als Männer und halt eben genau aus diesen Gründen. Und das ist irgendwie so ein Punkt, das merke ich halt, das liegt irgendwie mir am Herzen, nicht nur im Themenbereich Schiedsrichter, sondern eben generell nicht cis-männliche Personen im Fußball. Also wie kann man diese Strukturen halt noch irgendwie verbessern? So, hättest du für dich immer das Gefühl gehabt oder hattest du für dich das Gefühl, wenn sowas passiert, es gibt irgendwie Wege oder Ansprechpartner oder Hebel innerhalb von deiner Tätigkeit, die dir helfen, damit umzugehen, Personenstrukturen, oder ist das was, wo man dann schon eher so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen ist?
Absolut. Es gibt, ich hatte Anfang des Jahres, war ich Videoassistentin bei einem Spiel von Paderborn, wo Lukas Kwasniok hinterher im Interview bei der ARD sagte, Rafalski hat wohl Siesta gemacht und oder hat sich die Wiederholung der Lindenstraße angeschaut und einen Vorgang nicht richtig beurteilt. Das ist natürlich was mich in dem Moment getroffen hat. Letztendlich denke ich dann, es passiert aus einer Emotion heraus, wobei ich das aber nicht als Entschuldigung nehmen kann, weil ich finde, dass man den Anstand haben sollte, auch in emotionalen Situation anständig zu reagieren. Es war was, was überhaupt gar keine Grundlage hatte. Also ich weiß gar nicht, warum er mich angegangen ist, weil diese Entscheidung, über die er sprach, die gab es eigentlich gar nicht. Und ich frage mich immer, warum passiert sowas in unserer Gesellschaft? Warum müssen Menschen öffentlich über andere hetzen? Warum verstecken sich Menschen hinter Pseudonymen, um über andere herzuziehen? Das ist ja auf Social Media genauso. Ich hätte das Thema überhaupt gar nicht groß gemacht, aber der DFB ist dann auch direkt nach dem Spiel, gab es schon Anrufe an mich persönlich, dass man gefragt hat, wie es mir geht, ob ich in Ordnung bin, ob ich mit jemandem sprechen möchte, ob ich psychologische Unterstützung haben möchte. Knut Kircher hat mich angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Also diese Rückendeckung bei solchen Dingen ist auf jeden Fall immer da. Wir bekommen einen besonderen Rückhalt, auch in diesen Sachen. Man schützt uns und das ist ja auch das, was Knut oder die Medienabteilung des DFB dann auch im Anschluss gemacht hat. Ich selbst hätte es nicht groß gemacht, aber man sagt natürlich auch, dass man gegen solche Dinge vorgehen muss. Fabienne selbst hätte es nicht groß gemacht, aber das sind Dinge, gegen die man vorgehen muss, weil es nicht passieren darf. Was passiert, wenn wir mit Assad haben wir einen Schiedsrichter, der auch auf dem Sprung in die zweite Liga steht, der in der dritten Liga regelmäßig pfeift. Da haben wir ja wieder ein Rassismusthema, was gegebenenfalls mal aufgebracht werden kann. Das sind einfach Dinge, die in unserer Gesellschaft aktuell Überhand nehmen und ja, wo man, glaube ich, ganzheitlich dran arbeiten muss.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Was ich finde, was so in diesen ganzen Bereich so Umgang mit reinspielt und was ich eine sehr coole Aktion finde, ist, dass ihr ja mit Schiri sucht Pate inzwischen ein Programm habt, wo eben Nachwuchs-Schiris von prominenteren Schiris eben als Paten, als Patin unterstützt werden. Du warst die Schiri, die da quasi die Pilotnummer hatte, also hast mit einem 14-Jährigen da auf dem oder ihn unterstützt und ihm auch Fragen beantwortet. Und ich fand, es gab hinterher auf fußball.de ein Interview, wo er dann auch ganz stolz erzählt hat, was er eben alles gelernt hat und wie cool das ist, von der Bundesliga-Schiri dann eben Sachen ja mitgegeben zu bekommen. Wie wichtig sind solche Projekte, die ja auch ganz konkret in so eine Nachwuchsförderung reingehen?
Ist mir persönlich total wichtig und Julian, das ist mein kleines Patenkind, den ich da begleitet habe und den habe ich gerade am Sonntag wieder auf dem Sportplatz getroffen und das ist total süß. Der schreibt mir manchmal von einem Spiel, wenn er weiß, dass ich im Keller bin, dann schreibt er mir viel Erfolg oder immer dann, wenn ich weiß, dass er jetzt unter der Woche vielleicht mal pfeift und es ist nicht ganz so weit weg von mir, fahre ich dahin und schaue mir das auch mit an, versuche ihn da auch weiterhin zu begleiten oder wenn ich mal nicht unterwegs bin, gehe ich natürlich auch hier zu uns mal auf die Sportplätze und gucke mir da unseren Nachwuchs mit an, weil ich das total wichtig finde, zum einen greifbar zu sein für Leute, die dann Fragen haben, weil man immer wieder merkt, dass denen das unheimlich viel wiedergibt, wenn man sich die Zeit nimmt. Und mir ist es wichtig, auch was zurückzugeben. Ich durfte ganz, ganz viel durch den Fußball bekommen und ich habe eine unheimliche Persönlichkeitsentwicklung dadurch gemacht. Und für mich ist jetzt einfach so, dass das Payback-Time ist und ich möchte so viel wie möglich zurückgeben und das natürlich am liebsten an die Basis oder an die Leute, die ich noch entwickeln kann. Ich habe zwei Mentees, also zwei FIFA-Assistentinnen, die ich jetzt im letzten Jahr begleitet habe und die waren jetzt beide oder eine fährt noch zur Endrunde von der U19 Europameisterschaft der Mädels zusammen mit Fabienne. Und die Anne war jetzt mit Franziska bei der U17 Europameisterschaft. Und es ist total schön zu sehen, dass die Arbeit, die man macht und dass man Dinge und Menschen weiterentwickeln kann, wenn das dann solche Früchte trägt, weil es davon eigentlich noch zu wenig gibt, weil wir nicht genügend Manpower haben.
Ist das auch wichtig, um so den nachkommenden Schiris eben genau das zu vermitteln, was du vorhin angesprochen hast, so auch wenn ihr auf dem Feld oder eben an der Linie jetzt eben vielleicht nicht, also man ist ja auch auf dem Feld nicht alleine, ne? Man hat ja eben auch die Person an der Linie, die vierte Offizielle und so weiter, aber eben um das ganz stark mit reinzugeben, auch wir sind Teamplayer und auch wir werden im Team eben besser.
Keiner gewinnt allein. Du kannst dieses Spiel mit, also ich sag jetzt mal, in der Frauen-Bundesliga sind wir zu viert. Wenn wir unterklassig pfeifen, sind wir zu dritt. Und wenn wir ein Erst- oder Zweitligaspiel haben, sind wir zu sechst. Und wir können das nur zusammen gewinnen. Da gewinnt keiner ganz allein. Und man kann nur als Team funktionieren. Und das ist egal, wer das von uns ist.
Und du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass die Wege sich dann irgendwann so ein bisschen trennen. Also wird man eher die Person an der Pfeife oder die Person an der Seitenlinie. Hast du für dich einen Moment gehabt oder eine Phase, wo du gemerkt hast, was dir mehr Spaß macht oder vielleicht auch mehr liegt? Oder hat sich das eher dann zufällig ergeben? Wie empfindest du das auch im Rückblick?
Ich glaube, ich bin so ein guter Zuarbeiter. Also mir war es nie wichtig zu sagen, ich bin der Chef und ich muss auf dem Platz stehen. Also ich war ja FIFA-Assistentin und war trotzdem Drittligaschiedsrichterin, was so ein bisschen noch außergewöhnlich war in der Rolle, was jetzt international nicht so häufig vertreten war. Aber für mich war das so, dass ich eigentlich nie dieses Gefühl brauchte, dass ich hätte sagen müssen, ich muss Schiedsrichterin sein, sondern ich kann mich super hinten anstellen. Ich glaube, das ist es auch, was ich im Videoassistentenbereich gut kann, weil man es geht nicht um den Videoassistenten, es geht um den Schiedsrichter und das Schiedsrichterteam auf dem Platz. Wir sind nur der Fallschirm für die, falls irgendwas quasi irreparabel auf dem Platz ist, sind wir da, um es zu reparieren. Deswegen war für mich eigentlich, ich habe immer total gern als Assistentin gearbeitet. Das war eine Sache, die mir lag. Ich habe, glaube ich, eine sehr gute Ruhe. Deswegen konnte ich die Ruhe auch oftmals auf Schiedsrichter übertragen und konnte da vielleicht gut mit unterstützen, weil ich das so im Team mit reingeben konnte. Und ja, ich glaube, so findet sich jeder irgendwann in irgendeiner Rolle wieder. Und wenn man in irgendeine Rolle reingedrängt wird, glaube ich, kann man nicht erfolgreich sein.
Nee, das bestimmt nicht. Und würdest du denn sagen, die Rolle im Video Assist Center ist dann inhaltlich vielleicht auch ein bisschen näher an der der Assistentin als an der der Hauptschiedsrichterin? Also ist das vielleicht dann auch eher so ein Weg?
Ist was komplett anderes. Ich
Okay.
kann dir gar nicht so richtig beschreiben, mit was man es vergleichen könnte, aber eigentlich bist du ein Roboter, der dafür zuständig ist, Bilder zu beurteilen und eigentlich nur stumpf Bilder zu beurteilen. Auf der anderen Seite bist du aber jemand, der mit etwas Empathie unheimlich viel dem Team auf dem Platz wiedergeben kann. Wenn du ein Gespür für Situationen hast und ein Gespür hast, wann könnte vielleicht ein Hey, das hast du super gesehen oder Hey, klasse Entscheidung, du stehst gut drin. Vielleicht sowas, was mal zwischen den Zeilen gesprochen wird, kann unter Umständen einem Schiedsrichter in einer Situation, wo er gerade Stärke braucht, unheimlich aufbauen und durch so ein Spiel mit durchtragen oder so ein Spiel positiv unterstützen, ohne dass es jetzt um irgendwelche Entscheidungen direkt geht. Deswegen glaube ich, dass das mit der Assistentenrolle gar nicht so vergleichbar ist.
Das sind tatsächlich aber Sachen, die ablaufen. Also wenn du das Gefühl hast, es würde jetzt vielleicht auch einfach helfen, mal ein positives Feedback durchzugeben, dass das was ist, worauf du den Schiri auf dem Feld ansprichst.
Absolut, das platzt ja einfach aus mir raus. Also ich freue mich ja auch, wenn die eine gute Entscheidung dann, also es ist nicht so, dass ich da ununterbrochen rede, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Assistent hat ein ganz knappes Abseits richtig entschieden, dann ist es doch schon so, dass ich dem auch mitgeben möchte, hey, das hast du klasse gesehen. Also nicht aus jeder Situation entsteht ja ein Tor oder passiert irgendwas und manche Situationen werden ja dann vielleicht auch gar nicht kommentiert, aber wenn man merkt, das könnte jemandem jetzt Stärke geben, dann finde ich, ist es total schön, wenn man das dann im Spiel auch weitergeben kann.
Finde ich ja spannend. Ich fände das ja generell cool, auch so aus der BeobachterInnen-Perspektive, wenn noch viel häufiger einfach so komplette Spiele man sich hinterher tatsächlich einfach mal anhören könnte. Also mein persönlicher Eindruck ist ja, dass man sieht ja, dass da schon der Versuch besteht, auch durch sowas wie eben neulich mal die Einladung von so verschiedenen Gruppen aus dem Fußball und auch aus dem Fußballjournalismus eben nach Köln, das transparenter zu machen. Aber ich glaube immer so, dass bei dieser Schiri-Rolle, die ist gerade wenn man sich jetzt in Fans in so einem Stadion reindenkt, immer noch irgendwie so weit weg, also so viel weniger greifbar einfach auch. Ich fand das total spannend, das in Köln einfach mal zu sehen, weil, also es ist nicht so, dass ich hinterher da rausgehe und denke, ich finde dieses Instrument jetzt plötzlich besser oder schlechter als vorher, aber man bekommt halt einfach natürlich ein anderes Verständnis irgendwie so dafür. Und ich fand es vor dem Hintergrund ganz spannend, dass du auch mal in einem Interview gesagt hast, selbst als Assistentin quasi die Person zu sein, deren Entscheidung nochmal gecheckt wird im Keller, hat sich für dich dann manchmal ewig angefühlt, obwohl du hinterher gesehen hast, objektiv betrachtet, hat es überhaupt nicht lange gedauert, auch gerade wenn man ja weiß, was die da unten irgendwie machen. Kannst du verstehen, dass es für Fans im Stadion so ist, dass die sagen, das ist einfach der Tod des Fußballs?
Kann ich verstehen, weil sich, wenn man auf etwas wartet, das fühlt sich ja immer total lang an. Und du warst ja selbst auch mit im Keller und hast gesehen, wie komplex manchmal eine Entscheidung sein kann. Und manchmal, wenn ich da sitze, dann denke ich auch, oh Mensch, hätte ich nicht noch ein bisschen schneller sein können? Oder wenn ich meine Spiele nachbearbeite, dann denke ich immer, was kann ich noch tun, um vielleicht noch ein bisschen fixer zu sein, aber trotzdem genauso präzise zu sein, wie ich es bin. Und ich glaube, dass wenn man natürlich, wenn der Fan da steht und wartet auf die Entscheidung, ist es genauso wie wenn ich da früher gestanden habe und habe gedacht, boah, wann sagt der denn endlich Check Complete, Tor korrekt? Das ist, ja, klar, das ist ein Empfinden, was man dann hat, was man nicht wegreden kann und das, was eigentlich keiner nachvollziehen kann, der nicht selbst mal gesehen hat, wie die Arbeit, die wir da machen, wirklich abläuft und was passiert, wenn wir in so einem Check mit drin sind. Und ich hatte neulich bei einem Freitagabendspiel, waren die Fanbeauftragten von Bayer Leverkusen mit da. Die haben das ganze Spiel mitgehört, also haben quasi meine Kommunikation mit dem Schiedsrichterteam und die Kommunikation von uns untereinander mitgehört. Und die waren nach dem Spiel so fasziniert, weil die auch gesagt haben, normalerweise stehen wir in der Kurve und schimpfen, warum dauern Dinge so lange? Und jetzt haben wir gedacht, hey, wie schnell geht denn das? Und wie schnell haben die dann eine Linie mit angelegt? Und es ist immer je nachdem, in welcher Rolle oder auf welcher Seite man sich gerade befindet, kann sich sowas natürlich unheimlich lang anfühlen. Und wenn man dann letztendlich auf die Uhr schaut, war es vielleicht nur 30 Sekunden.
Ja, genau. Und je nachdem, wo man diese 30 Sekunden abwarten muss, fühlen sie sich halt unterschiedlich lang an. Wenn man in der Zeit alleine verschiedene Einstellungen vergleicht, um zu gucken, was ist der Moment der Ballabgabe, das fand ich besonders faszinierend. Dass natürlich je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut, man erstmal den oder das Frame irgendwie finden muss, in dem wirklich der Ball den Fuß verlassen hat und dann das Lot anlegen. Und ja, mir würde einfach der Kopf platzen, aber deswegen mache ich ja auch das, was ich mache und du machst das, was du machst. Was aber bitte dann auch, obwohl du dich lieber im Hintergrund hältst, nicht untergehen soll in diesem Podcast, ist, dass du im Verlauf deiner Karriere, ich sag jetzt mal bisher, zweimal als Schiri des Jahres ausgezeichnet wurdest. Was löst das dann in dir aus, wenn du auf der einen Seite eine individuelle Auszeichnung bekommst, auf der anderen Seite aber ja auch sehr stark in diesem Teamgedanken drin bist? Kann man das dann trotzdem annehmen und sich freuen oder ist das dann eher so ein, oh, jetzt möchte ich mich am liebsten schon wieder vor der Aufmerksamkeit wegducken?
Das ist natürlich schon eine Wertschätzung für erbrachte Leistung und das ist eine Anerkennung. Und ich glaube aber immer, dass es Leute gibt, die es vielleicht einfach auch mehr verdient hätten und die vielleicht noch viel mehr machen, als ich tue. Und ja, für mich war es total schön, dass ich das zweimal sein durfte und habe mich da sehr drüber gefreut und Ja, aber ich würde es gern mit jedem teilen. Und eigentlich sind die Leute an der Basis diejenigen, die es vielleicht fast noch mehr verdient hätten und die aber gar keine Chance haben, dahin gewählt zu werden, weil es eine Auszeichnung ist, die im Elitebereich passiert.
Aber ist es nicht andererseits so, wenn man so eine Auszeichnung dann bekommt, dass man die Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, eben auch nutzen kann, um Blicke auf Themen zu legen, die einem persönlich wichtig sind und dass es dadurch nochmal einen Wert gewinnt?
Das kann ich aber ja auch so machen. Also warum brauche ich dafür eine Auszeichnung? Ich bin jemand, der, wenn mir was am Herzen liegt, dann ist das eine Sache, die ich immer unterstütze, die ich vielleicht über Social Media teilen wollen würde. Also vielleicht ist es ja bekannt, aber dieses Jahr stand ich oder stehe ich ja auch zur Wahl als Schiedsrichterin des Jahres zusammen mit Rim Hussein, Angelika Söder und Davina Lutz. Und für mich ist es so, dass Rim ist eine unglaubliche Persönlichkeit, die in den letzten Jahren so viel geleistet hat. Und für mich persönlich ist es so, dass ich in den letzten 2 Jahren eigentlich gar nicht mehr so präsent war im Frauenfußball und ja, meine VAR-Tätigkeit mache. Und ich habe das große Glück, dass ich dieses Jahr zur EM gehen darf. Ich durfte in 23 zur WM und bei Riem ist es so, dass sie zweimal nicht zu diesen Endturnieren nominiert wurde und die ist einfach so eine Kämpferin, dass die nie aufgegeben hat und die ist immer ansprechbar und einer der loyalsten Menschen, die ich kenne. So das Erste, was für mich war, als bekannt wurde, dass wir nominiert sind als Schiedsrichterin des Jahres, dann habe ich auf meiner Insta-Seite so die schönsten Bilder von Riem und mir mit zusammengesucht und habe eigentlich dazu aufgerufen, dass man Riem wählt, weil es für mich gerade im Moment keine Schiedsrichterin gibt, der ich es mir gönne.
Ja, dass diese Nicht-Nominierung in den letzten Jahren ist, glaube ich, was alle, die sich in diesem Feld so ein bisschen bewegen, schon auch mit beschäftigt. Riem war ja ganz, ganz am Anfang dieses Podcasts, den gibt es jetzt auch schon um die 5 Jahre mal auch hier bei mir. Und sie hat damals gesagt, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, dass was sie anstrengend findet in ihrer Rolle ist, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, dann hat dieser Schiedsrichter einen Fehler gemacht. Und wenn sie als Schiedsrichterin einen Fehler macht, dann hat in der Wahrnehmung haben die Schiedsrichterinnen einen Fehler gemacht. Also dass es diese Erwartung, dass wenn sie als Frau in einem eher von Männern dominierten Bereich sich schon bewegt, dann muss sie wenigstens fehlerfrei sein. Ist das was du so auch empfindest oder hat sich da vielleicht auch was verändert seither?
Ich glaube, wenn ich für mich jetzt schaue, dann ist es, glaube ich, nicht so, weil ich ja Assistentin war. Also ich war dann die letzten Jahre auch in einer anderen Rolle als Riem. Riem war halt Schiedsrichterin, ich war Assistentin. Und wenn du als Assistent einen Fehler machst, dann heißt es ja immer, der Schiedsrichter hat den Fehler gemacht. Also du wirst niemals in der Schlagzeile lesen, Assistent XY, hat etwas falsch gemacht, sondern Schiedsrichter XY hat das Abseits übersehen, obwohl es ja gar nicht so ist. Aber irgendwie ist das in den Köpfen ja auch immer noch so drin. Sprich, über meine Fehler wurde eigentlich öffentlich nicht gesprochen, beziehungsweise gab es den Videoassistenten, der es dann reparieren konnte, wenn ich irgendwie mal daneben gelegen habe, was jetzt zum Glück nicht so häufig war. Und auch in der Videoassistentenrolle ist es, glaube ich, so, dass ich jetzt nicht, glaube ich, besonders beäugt werde, weil ich eine Frau bin. Ich weiß nicht, ob das von extern so ist. Von intern auf keinen Fall, weil ja, ich glaube, dass es da rein um die Leistung geht und das Gefühl, was ich den Schiedsrichtern auf dem Platz gebe. Und zum Glück sind mir da jetzt auch noch nicht so viele Fehler passiert.
War das eigentlich eine sehr besondere Geschichte jetzt bei dem Relegationsspiel, den Keller quasi in ein Fahrzeug zu verlegen? Also ihr habt ja bei der Relegation zwischen der zweiten und der dritten Liga, musste das ja technisch überhaupt erstmal möglich gemacht werden. Und dieser komplett irgendwie ungewohnte Arbeitsplatz, wie war das für dich?
Es war für mich zum Glück nicht ungewohnt, weil ich das von international so kenne. Wenn wir für internationale Spiele rausfahren, ist eigentlich alles außer die Champions League der Herren auch in Containern oder Vans vor Ort, sodass wir da eigentlich das gleiche Setup hatten, wie ich von international schon kenne. Allein aber die Tatsache, dass ich in meinem zweiten Jahr als Videoassistentin bei einem Relegationsspiel mit dabei sein durfte, wo es ja auch wirklich um eine Wichtigkeit für beide Mannschaften geht, war für mich schon sehr, sehr besonders und habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich dafür angesetzt wurde.
Das habe ich mich tatsächlich gefragt, empfindet man das dann schon auch so, dass das ein Spiel mit einer besonders hohen Wertung ist, also weil, oder Bedeutung? Es gibt ja auch so dieses, wenn es gegen Ende der Saison geht, ne, dass man das manchmal dann in Beurteilungen hört, dass Leute so sagen, sowas kann man doch am Ende der Saison, wenn es um alles geht, irgendwie so nicht pfeifen, wo man ja eigentlich, wenn man draufschaut, sagt, also es geht in jedem dieser 34 Spiele jetzt innerhalb von der Saison jetzt erstmal um dasselbe, ne? Es fühlt sich nur vielleicht am Ende der Saison anders an. Und dann hat man aber ja sowas wie die Relegation, die ja über zwei Partien dann eben eine K.O.-Nummer ist. Geht man da auch anders rein?
Ich glaube, man muss es so sehen. Du hast ja während der Saison sind es 34 Spieltage und da bin ich bin vor jedem Spiel gleich motiviert. Das war schon immer so und ich möchte natürlich aus jedem Spiel rausgehen und keinen Fehler machen. Aber wie gesagt, eine Saison über hat man einfach nur oder hat man 34 Spieltage und bei einer Relegation zur ersten, zweiten und von der dritten zur zweiten Liga gibt es einfach nur vier Spiele. Und für mich war es besonders, weil ich quasi bei einem von vier Spielen mit dabei sein durfte. Und das war für mich persönlich dann schon eine Auszeichnung.
Und wir haben es ganz am Anfang gesagt, eine Auszeichnung ist jetzt natürlich auch die Berufung in den Schiri-Kader für die Europameisterschaft. Worauf freust du dich denn besonders, wenn du Richtung Schweiz schaust? Gibt es da was?
Auf die Einsätze, auf die Turniere sind immer besonders. Die haben eine ganz besondere Stimmung. Ich mag die Leute alle, die da sind. Ich freue mich, viele wiederzusehen. Jetzt in einer ganz anderen Rolle. Ich war ja sonst immer nur als Assistentin bei Turnieren und das ist jetzt schon noch mal irgendwie, guckt man da anders mit drauf, weil man in einer anderen Trainingsgruppe ist und das wird für mich eine ganz neue Erfahrung. Aber ich habe immer gesagt, ich könnte auch so Profisportlerin werden, die den ganzen Tag trainiert und macht und tut, weil mir das total liegt und ich das echt gerne mache. Und da freue ich mich riesig drauf.
Sehr schön. Dann wünschen wir dir da auf jeden Fall gute Einsätze in tollen Teams. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir im Vorfeld die Zeit genommen hast, mit mir über deine Arbeit und über deine Karriere zu sprechen.
Sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal.
Das auch sehr gerne. Und ein Dankeschön auch an euch, liebe HörerInnen, wie immer für die liebevolle Begleitung des Podcasts. Schreibt mir gerne unter wortpiratin@marapfeiffer.de. Was hat euch gefallen? Was fehlt euch vielleicht auch? Wen würdet ihr euch hier mal wünschen? Und genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!